Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Hureb zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif aus Berlin. Gesunde Verhältnisse. Unter diesem Jahresmotto findet derzeit die sogenannte Woche für das Leben statt. Sie ist eine jährliche Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der evangelischen Kirchen in Deutschland. Bundesweit finden im Rahmen der Woche für das Leben zahlreiche Veranstaltungen statt. In den Jahren 2008 bis 2010 steht sie unter der Dreijahresüberschrift Gesund oder krank, von Gott geliebt. Ganz besonders steht dabei auch die gerechte Verteilung der Ressourcen im Gesundheitssektor im Vordergrund. Als Gesprächsgast begrüße ich nun ganz herzlich Professor Dr. Andreas Kruse. Er ist Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg. Grüß Gott, Herr Professor Dr. Kruse.
Einen schönen guten Tag.
Ich freue mich, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Sie haben teilgenommen natürlich an der Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt am Main für die Woche für das Leben. Herr Dr. Kruse, können Sie uns ein bisschen berichten, was dort gefeiert wurde?
Ja, die Eröffnungsveranstaltung hatte vor allen Dingen das Ziel, die Bischöfe beziehungsweise das Bischofswort aus der katholischen beziehungsweise evangelischen Kirche zu hören, die Politik zu hören, die Praxis der gesundheitlichen Versorgung und dann schließlich die Wissenschaft. Es wurde Versuch unternommen, auf der einen Seite aus theologischer Sicht darzulegen, wie wichtig es ist, dass Menschen, egal welchen Alters sie sind, die wichtigsten medizinischen Leistungen erhalten. Also eine sehr skeptische Aussage zu allen Überlegungen, die mit einer starken Rationierung gesundheitlicher Leistungen zu tun haben. Aus der Politik, also in diesem Falle von dem hessischen Sozialminister, aus der Politik kam die Überlegung, und die deckte sich mit jener der Bischöfe, dass alles getan werden müsse und eigentlich in einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland auch getan werden könne, allen Menschen jene gesundheitlichen Leistungen zu geben, die sie dringend benötigen. Und aus der Praxis wurde kritisch angemerkt, dass die Ärzte, aber auch die Pflegefachkräfte heute schon mehr oder minder überfordert sein in der Erbringung gesundheitlicher Leistungen, also Therapieleistungen und Pflegeleistungen, dass es immer schwerer sei, in der Bundesrepublik Deutschland Ärzte und Pflegefachkräfte zu halten, also dass sich auch die beruflichen Rahmenbedingungen ändern müssten, um die Attraktivität beider Berufe deutlich zu steigern. Und die Wissenschaft hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass wir nicht nur erhebliche Therapiepotenziale im Alter haben. Das bedeutet, dass bis in das höchste Lebensalter hinein ältere Menschen sehr positiv auf Therapiekonzepte ansprechen, sondern es wurde zugleich darauf hingewiesen, dass wir uns viel stärker noch mit Fragen der Prävention von Erkrankungen auseinandersetzen müssen, weil doch nicht wenige Erkrankungen, das sehen wir ja vor allen Dingen dann im hohen Lebensalter, weil eben nicht wenige Erkrankungen im Laufe des Lebens herangebildet wurden, sei es durch Lebensstile, sei es durch ungünstige Verhältnisse, sei es dadurch, dass man nicht genügend auf die eigene Gesundheit geachtet hat, sei es dadurch, dass man Krankheitszeichen nicht rechtzeitig erkannt hat. Und aus diesem Grunde eben viel mehr und viel stärker für die Prävention beziehungsweise auf die Prävention getan beziehungsweise geachtet werden muss. Das waren eigentlich so die zentralen Punkte und denen wurde dann noch ein ganz wichtiges Leitbild vorangestellt. Das haben eigentlich alle geteilt, dass Krankheit und Gesundheit nicht unbedingt einander ausschließen. Ich weiß, es gibt auf der einen Seite natürlich Phasen, in denen wir in der Tat Krankheiten haben, uns krank fühlen. Aber in diesen Phasen ist es auch durchaus möglich, dass wir gleichzeitig Gesundheit spüren. Jemand kann körperlich erkrankt sein, aber seelisch-geistig sich in hohem Maße gesund fühlen. Jemand kann eine körperliche Erkrankung haben, aber gleichzeitig sagen, vermittelt mir der Körper auch sehr positive Empfindungen. Also diese Gleichzeitigkeit von Krankheit und Gesundheit viel stärker im Auge zu haben und vor allen Dingen darauf hinzuwirken, dass wir die Gesundheit nicht als unser höchstes Gut beschreiben, sondern dass wir Gesundheit als ein Geschenk betrachten, welches uns in die Lage versetzen soll, höchste Güter zu verwirklichen. Das war eine ganz zentrale Botschaft, die eigentlich von allen gegeben wurde und die auch das Leitbild darstellte.
Nun feiert ja die Woche für das Leben in diesem Jahr Jubiläum. Zum wievielten Mal findet sie statt?
Zum 20. Mal.
Zum 20. Mal Woche für das Leben. Was hat den Ausschlag gegeben, Professor Kruse, diese Woche des Lebens überhaupt ins Leben zu rufen?
Ja, natürlich schon die Konfrontation mit gesellschaftlichen Phänomenen. Also auf der einen Seite das große Bedürfnis, Verlangen, auch die große Notwendigkeit, sich für das werdende Leben einzusetzen, dieses zu schützen, aber natürlich auch die Mutter, auch die Familie zu schützen. Zum anderen die Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Neugeborene und ganz junge Menschen eine große Bejahung in ihrer Familie, aber auch eine große Bejahung in ihrem Umfeld finden und vor allen Dingen auch eine Förderung ihrer persönlichen, seelischen, geistigen, körperlichen Entwicklung, auch sozialen Entwicklung. Auf der anderen Seite eben auch die Notwendigkeit, mit dem hohen Lebensalter fachlich und ethisch, sittlich sehr fundiert umzugehen, also jetzt beispielsweise alles dafür zu tun, dass auch hochbetagten Menschen jene Gesundheitsleistungen zur Verfügung gestellt werden, die notwendig sind, damit sie mit Erkrankungen leben können, dass aus Erkrankungen nicht Hilfebedürftigkeit oder Pflegebedürftigkeit wird. Zugleich aber auch ältere Menschen dabei zu unterstützen, auch wenn Erkrankungen aufgetreten sind, ihre hohe mögliche Kreativität, schöpferische Kraft zu verwirklichen. Und dann schließlich natürlich der ganze Bereich der Palliativversorgung, das heißt der Versorgung schwer Kranker und Sterbender, wo wir die Vorstellung haben, aus dem Begriff Palliativ oder aus dem lateinischen Pallium lässt sich diese ableiten, das heißt ja der Mantel oder Palliare, den Mantel umlegen. Aus dieser Vorstellung, aus diesem Begriff kommen wir ja dahin zu sagen, wie können wir eigentlich das Leben auch dann schützen, wenn es eine sehr hohe Verletzlichkeit zeigt. Und diese Woche für das Leben sagte ich natürlich auch, wir müssen vor allen Dingen hinschauen, wenn es um den Menschen in seiner Verletzlichkeit geht. Und wenn wir da etwas genauer hinschauen, werden wir vielleicht auch etwas demütiger gegenüber dem Leben und werden vielleicht auch sehr viel mehr dazu motiviert, uns sorgend auch um die Nebenmenschen zu kümmern. Aber Woche für das Leben meint natürlich auch, dass wir sozusagen in der Blüte unseres Lebens oder wenn wir glauben, in der Blüte unseres Lebens zu stehen, im Jugendalter, im frühen Erwachsenenalter, im mittleren Erwachsenenalter, dass wir uns hier auch körperlich nicht überfordern, bleibend überfordern, sondern sehr darauf achten, dass uns die Gesundheit als Geschenk gegeben, aber gleichzeitig auch als Aufgabe aufgegeben ist und wir sorgsam mit Gesundheit umgehen müssen, um nicht Schädigungen für das weitere Leben mitzunehmen. Und das erfordert natürlich schon, dass der Mensch sich in Bezug auf seine Kräfte, in Bezug auf seine Lebensführung etwas bescheidet und nicht denkt, für ihn hätten die Gesetze der begrenzten seelischen und körperlichen Kraft keine Gültigkeit.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Die Woche für das Leben steht heute bei uns im Vordergrund. Gesunde Verhältnisse ist das Motto. Gesund oder krank, von Gott geliebt. Darum kümmert sich die Woche für das Leben in diesem Jahr. Und Gesprächsgast ist Professor Dr. Andreas Kruse. Er ist Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität in Heidelberg. Herr Dr. Kruse, ganz kurz, Gerontologie, das ist die Medizin, die sich mit älteren Menschen beschäftigt, ihr Arbeitsschwerpunkt. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Kompetenz im Alter, aber auch die Rehabilitationsforschung, eben die erwähnte Palliativmedizin, aber eben Sie beschäftigen sich auch mit der Ethik des Menschen und den politischen Dimensionen des Alterns. Wir steigen gleich ganz ins Thema ein. Ich möchte zunächst aber doch noch fragen, die Woche für das Leben findet ja bundesweit statt. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, welche Veranstaltungen in dieser Woche stattfinden und wo man sie besuchen kann?
Ach, das Wichtigste finde ich ja eigentlich, dass sich die einzelnen Gemeinden, kirchlichen Gemeinden, also katholische wie evangelische, darum bemühen, die Woche für das Leben in die Gemeinde zu holen. Das heißt, jeder, der daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen in seine Kirche, in seine Gemeinde, in sein Gemeindehaus zu gehen, weil in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, in jedem Gemeindehaus Veranstaltungen stattfinden, beziehungsweise Bezugnahmen auf die zentralen Botschaften der Woche für das Leben. Und das ist das, was mich besonders beeindruckt hat, dass man sagt, es sollen nicht die ganz besonders hervorgekehrten Veranstaltungen sein, sondern die Woche für das Leben soll der Gemeinde, soll der Verkündigung, soll der Kirche insgesamt auch einen gewissen Schwerpunkt, einen gewissen Fokus geben. Das heißt, dass sich jetzt die verschiedensten Gemeinden oder eigentlich idealiter alle Gemeinden, alle Priester, alle Gemeindeglieder intensiv eben dieser Frage, was uns Gesundheit wert ist, dass wir von Gott geliebt sind, eben nicht nur in der Gesundheit, sondern auch in der Krankheit auseinandersetzen. Also Ihre Frage kurz zu beantworten, nicht zu hin in die Kirche, nicht zu hin in die Gemeinde und in das Gemeindehaus. Dort liegen hier sehr viele Materialien aus, auch Texte, die wir als Kommission verfasst haben. Und dort wird ausdrücklich eben auch auf dieses, auf den Leitspruch Woche für das Leben Bezug genommen.
Also da kann man sich dann informieren in seiner eigenen Gemeinde, welche Veranstaltungen man zu diesem Thema besuchen kann.
Genau.
Nun aber wieder zum Inhaltlichen. Eine Woche für das Leben findet statt in unserer Gesellschaft, in der es immer mehr um Leistung und um Produktivität geht. Es geht im Grunde genommen weniger darum, füreinander da zu sein, sondern die Fragestellung ist doch eher die, was bringst du mir letztendlich? Was leistest du, damit es mir besser geht, damit ich mehr Geld verdiene und so weiter und so fort? Unsere Gesundheitslandschaft und auch die Einstellung, die sich hinter dem Begriff Medizin verbirgt, verändert sich stetig. Wir wissen das natürlich besonders im Bereich der vorgeburtlichen Entwicklung des Kindes, wie sehr Gesellschaft sich verändert und sagt, krankes Leben soll wieder ausgesondert werden, behindertes Leben soll nicht mehr geboren werden. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber die Tendenz ist ja ganz klar, bis hin zu juristischen Prozessen, in denen tatsächlich Eltern klagen, weil sie behinderte Kinder geboren haben. Das ist eine ganz erschreckende Entwicklung, aber sie bezieht sich ja nicht nur auf den Beginn des Lebens, sondern eben schlägt den Bogen auch gen Ende des Lebens und geht so weit, dass es tatsächlich ja auch Politiker gibt aus der Christlichen Demokratischen Union, die fordern, Menschen ab 70 sollen keine künstlichen Hüftgelenke mehr bekommen. Wie passt das mit dem christlichen Menschenbild zusammen?
Das ist natürlich schon eine schwere Frage, die Sie stellen, oder schwierige Frage. Der eine Punkt ist ja, da die Christlich-Demokratische Union in Schutz zu nehmen, dass das ja eigentlich nur eine Person gesagt hat. Das war damals Philipp Missfelder gewesen. Und der hat es ja auch nicht auf 70 angesetzt, sondern auf deutlich über 80. Aber, und es sind ja dann auch Aussagen dieser Art eigentlich nicht wiedergekommen. Und was Herr Missfelder halt damals gemacht hat, der hat darauf hingewiesen, dass es solche Rationierungstechniken Tendenzen gibt. Gleichwohl, wir haben dem auch damals widersprochen, weil wir gesagt haben, was nicht sein darf, ist, dass Menschen allein aufgrund ihres Lebensalters eine medizinische Maßnahme, die ihnen eigentlich helfen würde, vorenthalten wird. Das heißt, wenn nur das Lebensalter, ganz unabhängig davon, in welcher Lebenslage, in welcher Lebenssituation die betreffende Person steht, wenn nur das Lebensalter Einschluss oder Ausschlusskriterium bildet, dann würden wir sagen, wird hier im Kern die Menschenwürde verletzt. Weil man sagt, nur aufgrund deines Lebensalters werden dir bestimmte medizinische Leistungen vorenthalten. Wir fordern stattdessen, dass man die Frage, welche medizinischen Leistungen in welchem Umfang gegeben werden, dass man diese Frage ganz davon abhängig macht, wie der Gesundheitszustand der betreffenden Person, wie aber auch die Heilungsmöglichkeiten bzw. Verbesserungsmöglichkeiten der betreffenden Person beschaffen sind. Da kann Alter natürlich auch eine gewisse Rolle spielen, wenn man sagt, naja, in einem sehr hohen Lebensalter sind vielleicht diese Heilungs-, Verbesserungs-, Rehabilitationsmöglichkeiten nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Aber wir sagen, es muss ein sehr umfassender Befund erhoben werden, ein sehr umfassendes, wie wir das nennen, Assessment, das heißt auch Einschätzung der Kompetenzen einer Person. Und auf dieser Grundlage muss dann eine Entscheidung getroffen werden, unter Einbeziehung, auch das ist sehr wichtig, unter Einbeziehung der betreffenden Person. Es geht ja auch um deren subjektive Kriterien für ein gutes Leben. Es muss also dann eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Maßnahmen gewährt werden, beziehungsweise eingesetzt werden und welche nicht. Und da sagen wir natürlich schon in der Bundesrepublik Deutschland, einem Land, in dem doch im Kern die soziale Sicherung so ausdifferenziert und so tragfähig ist, darf es eigentlich strenge Rationierung nicht geben. Wir haben natürlich bestimmte Formen von Rationierung. Patienten bekommen nicht alles, vor allen Dingen, wenn sie in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind. Sie bekommen nicht alles, was sie wollen, sondern es wird schon entschieden, werden bestimmte Leistungen gewährt oder aber nicht. Aber ich würde in der Bundesrepublik Deutschland sagen, alles, was wir dringend benötigen, also was sozusagen für unsere grundlegende gesundheitliche Versorgung notwendig ist, das wird eigentlich heute gegeben, das ist auch gewährleistet. Und aus diesem Grunde würde ich immer sagen, wir haben bestimmte Rationierungen, die aber vor allen Dingen ein sehr differenziertes Segment von auch sehr teuren medizinischen Leistungen betrifft. Aber was unsere allgemeine gesundheitliche Versorgung angeht, bin ich eigentlich optimistisch und das sollten wir und in unserer Gesellschaft sein, aber wir sollten uns immer wieder auch vor Augen führen, dass wir vorsichtig sein müssen mit bestimmten Schlagworten, auch vorsichtig sein müssen mit bestimmten zunächst einfach klingenden Konzepten wie jenem einer Rationierung. Wir sind im Vergleich zu anderen Gesellschaften wirklich gut aufgestellt mit unserer gesundheitlichen Versorgung, mit unserem gesundheitlichen Versorgungssystem. Und ich habe auch Vertrauen in dieses soziale Sicherungssystem, dass das in Zukunft so bleiben wird. Für unsere Einstellung gegenüber dem Menschen, jetzt vor allen Dingen gegenüber dem alten Menschen, ist es sehr wichtig, dass wir sagen, egal welches Alter du hast, du wirst genauso wie andere Menschen sehr differenziert daraufhin untersucht, inwiefern du von bestimmten Maßnahmen profitierst, beziehungsweise vielleicht nicht profitierst oder weniger profitierst.
Nun ist ja die Diskussion um unser Gesundheitssystem in vollem Gange, der Umbau des Gesundheitssystems. Wir lesen immer wieder in den Medien davon oder hören auch in politischen Talksendungen in Radio und Fernsehen davon. Das kann ja schon Angst machen, wenn man jetzt in der Materie nicht drinsteckt, sondern als einfacher Bürger, sag ich mal, diese ganze Entwicklung verfolgt, ist das erste Gefühl, was entsteht, natürlich sehr große Sorge darum, wie es weitergeht mit unproduktiven, in Anführungsstrichelchen, zumindest fürs Bruttosozialprodukt, unproduktiven Menschen in unserem Land. Aber nicht nur das, sondern eben die Frage ist ja auch, kann man sich überhaupt, wird es irgendwann so weit kommen, dass man sich eine Krankenversicherung eventuell gar nicht mehr leisten kann in mittlerer Zukunft? Oder was wird Gesundheit den Einzelnen überhaupt kosten? All das sind ja Fragen, die die Menschen unheimlich beschäftigen.
Mhm. Ja, ich finde auch das sehr gut, dass Sie das auch so in das Zentrum stellen. Ich würde gerne eines an dieser Stelle festhalten. Ich finde, dass in der Bundesrepublik Deutschland, das meine ich wirklich sehr ernst und auch sehr bestimmt, sage ich das, ich finde, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Frage, wie wir die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung sicherstellen können, in einer sehr ernsthaften und nicht leichtfertigen und meines Erachtens auch in einer ethisch fundierten Weise diskutiert wird. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn Sie sich anschauen, wie gerungen wird um die Frage, ob wir das System der gesetzlichen Krankenversicherung beibehalten oder ob dieses mehr und mehr ergänzt werden soll, auch in Teilen modifiziert durch das System der Kopfpauschale. Wenn man sich diese Diskussion anschaut, hat man eigentlich so den Eindruck, das wird wirklich sehr behutsam in die Öffentlichkeit gebracht. Da wird auch in der Öffentlichkeit sehr behutsam darüber diskutiert. Ich selber, das möchte ich überhaupt nicht verhehlen, bin ein Anhänger, ein Proponent der gesetzlichen Krankenversicherung, halte diese für sehr leistungsfähig und auch für sehr anpassungsfähig. Sehe da durchaus auch Möglichkeiten bestimmter Modifikationen, nicht? Also dass eine gesetzliche Krankenversicherung dann auch sagt, wir definieren oder schnüren so etwas wie zusätzliche Leistungspakete, die wir dann im Sinne eines privaten Marktes oder eines Marktes überhaupt privat dann auch anbieten. Aber ich bin letzten Endes, was die gesetzliche Krankenversicherung angeht, sehr optimistisch, dass sie auch in Zukunft eine sehr leistungsfähige Versicherung sein könnte. Gleichwohl sehe ich, dass es da auch andere Konzepte gibt, also Stichwort Kopfpauschale, und bin aber auch da immer der Meinung, die Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wird, wie man versucht, da zu Lösungen zu kommen, also nehme ich das zumindest wahr, die ist doch vergleichsweise feingliedrig und ich würde auch sagen, ethisch fundiert. Und ein zweites, was mir viel Vertrauen auch in unseren Staat, auch in die Repräsentanten der politischen Parteien gibt, der Begriff der Menschenwürde, auch die Frage, was wir tun können, um die Menschenwürde zu schützen. Denken Sie an diese beiden zentralen Aussagen, dass die Menschenwürde unantastbar ist, aber sie zu schützen eben auch Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Also der Begriff der Menschenwürde und die Frage, wie man sie schützen kann, sind ja bei uns im Grundgesetz wirklich ganz oben angesiedelt. Und ich kenne sehr viele öffentlich geführte Diskurse, Diskussionen, Streitgespräche, in denen man sagt, das ist uns schon ein sehr wichtiges Anliegen, alles dafür zu tun, dass wir diese Menschenwürde nicht verletzen, beziehungsweise dass wir sie auch wirklich hochhalten. Und da sehe ich eigentlich eine wichtige Grundlage, nicht, in unserem Land dafür, dass auch mit solchen Fragen wie Gesundheit in der Zukunft, Gesundheit und Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung in einer alternden Gesellschaft, dass solche Fragen auch mit einer gewissen Behutsamkeit geführt, diskutiert werden bzw. beantwortet werden. Das sehe ich ja selbst auch an den Anfragen, die wir als Institut bekommen, nicht wahr? Wenn dann die Frage gestellt wird, wie sollen wir uns zu bestimmten gesundheitlichen Versorgungsaspekten und Konzepten positionieren, das wird doch alles mit einer großen Vorsicht und meines Erachtens auch in einer ethischen Fundierung getan. Ich betone das deswegen so, weil mir das eben Freude bereitet, dass es bei uns im Land so ist und zum Zweiten mir dann eben auch ein gewisses Vertrauen gibt. Gleichwohl, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt Ihrer wichtigen Frage, gleichwohl werden wir mit einer gewaltigen Aufgabe konfrontiert, nämlich mit der Tatsache, dass die Anzahl der hochbetagten Menschen, also 80, 85 Jahre aufwärts, dass die Anzahl der hochbetagten Menschen, bei denen ja eine besondere körperliche Verletzlichkeit besteht, dass diese Anzahl deutlich zunehmen wird, Anzahl und Anteil. Heute sind ungefähr 5% der Bevölkerung 80 Jahre und älter. Im Jahre 2040, 2045 werden es 13% sein. Wenn ich mir dann solche Zahlen anschaue und mir vergegenwärtige, dass ja gerade im hohen Lebensalter das Risiko der chronischen Erkrankung, auch der Vielfacherkrankung zunimmt, also die Verletzlichkeit des Menschen immer deutlicher sichtbar wird, dann frage ich mich natürlich auch, und dann müssen wir uns alle fragen, wie wird dies zu finanzieren sein? Die erste Antwort, die dann immer gerne kommt, ist, naja, dann müssen die Menschen noch mehr in die Krankenversicherung einbezahlen. Aber das Einbezahlen hat irgendwann auch mal seine Grenze, weil wir sonst Gefahr laufen, Haushalte in einem Maße zu schwächen, dass diese den Konsum gar nicht mehr leisten, beziehungsweise den Konsum auch gar nicht mehr beflügeln, beziehungsweise fördern können. Das heißt, man kann also nicht eine Krankenversicherung, genauso wie eine Pflegeversicherung, was die Eigenbeiträge angeht, immer weiter, oder die Beitragssätze immer weiter nach oben treiben. Also das heißt, dass wir viel verantwortungsvoller, das ist mir ebenso wichtig, viel verantwortungsvoller mit unserer Gesundheit umgehen, um einmal sicherzustellen oder zumindest dazu beizutragen, dass einzelne lebensstilbezogene oder fundierte oder verursachte Erkrankungen nicht zustande kommen oder nicht auftreten. Zum anderen, dass wir eine gute medizinische Versorgung auch als eine verstehen, die Krankheiten schon rechtzeitig erkennt und auch da rechtzeitig interveniert. Und zum Dritten, dass wir uns alle mit der Frage auseinandersetzen, was sind grundlegende medizinische Leistungen, deren Bereitstellung sichergestellt sein muss, und was sind so bestimmte medizinische Leistungen, wo man sagt, muss man das jetzt eigentlich wirklich den gesetzlichen Krankenkassen oder überhaupt den Krankenkassen aufgeben, oder sollten hier nicht wirklich individuelle Wahlmöglichkeiten stärker in den Vordergrund treten? Ich glaube, die Kombination solcher Maßnahmen ist wichtig, damit wir sicher sein können, auch in Zukunft unter dem Aspekt dieses demografischen Wandels eine relativ hohe Sicherung der medizinischen Leistung, übrigens auch der pflegerischen Leistung, zu erfahren. Und ein letzter Punkt, den ich hier noch anfügen möchte, der mich eigentlich auch immer mehr herumtreibt, oder nicht herum, sondern umtreibt, das ist jener, wie ich das nennen möchte, der Caring Community. Und das bedeutet, dass sich unsere Gesellschaft vor allen Dingen im Angesichte chronisch Erkrankter, im Angesichte Pflegebedürftiger, aber auch im Angesichte demenzkranker Menschen auf ihre Fähigkeit besinnt, den Aspekt der Nachbarschaft viel stärker zu leben. Das bedeutet, dass wir uns in der Nachbarschaft viel stärker mit der Frage auseinandersetzen, wie wir chronisch erkrankten, pflegebedürftigen, auch sterbenden Menschen und ihren Familienangehörigen durch eine ganz natürliche Lebensbegleitung, durch Freundschaftsdienste, durch Besuchsdienste helfen können, diese schwere Situation zu bewältigen. Ich glaube, wir werden um diese intensive gesellschaftlich geführte Diskussion, wie wir eigentlich eine Caring Community, das heißt sozusagen eine stützende, unterstützende, pflegende Gesellschaft sein können, die eben die chronisch Erkrankten nicht vergisst, wir werden um diese Diskussion keinesfalls herumkommen. Aber da sehe ich auch eine Chance, da sehe ich auch eine Chance der schweren Erkrankungen für eine sehr viel tiefere, auch ethisch reflektierte Diskussion über die Grundlagen unseres Lebens, über die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenseins und über die Grundlagen unserer Schöpfung.
Bis hierher erstmal herzlichen Dank, Herr Professor Kruse. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Wir sprechen über die Woche für das Leben, die dies Jahr unter dem Motto steht, gesund oder krank, von Gott geliebt. Und wir hören ein wenig Musik. Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Die Woche für das Leben ist unser Thema heute und Gesprächsgast ist Professor Dr. Andreas Kruse. Er ist Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität in Heidelberg. Wir begrüßen ganz herzlich einen Hörer in unserer Sendung, und zwar Herrn Simon aus Garmisch-Partenkirchen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Das ist wunderbar, jedenfalls. Da bedanke ich mich, aufschlussreich. Wurde von vielem geredet, was auch richtig ist. Nur ich bin Betroffener gewesen, sehr krank, in der Jugendzeit schon mit 28 Jahren, stand vor dem Darmkrebs und viele andere Stoffwechselstörungen waren auch da. Also ich komme aus einer christlichen Familie und beten nie verlernt. Und da habe ich habe mich auch nicht verkrochen, habe die Krankheit eigentlich auch nicht angenommen. Ich habe gern gearbeitet und war dann traurig, dass ich gar nicht so arbeiten kann, immer viel krank. Dann habe ich nach dem Himmel geschaut, habe immer gesagt, lieber Gott, du hast auf jede Krankheit ein Kreuzchen wachsen lassen. Zeig mir es doch an, wo ich es finde und dass ich doch wieder auf die Beine komme. Und da habe ich es gefunden, das waren nicht die Kreuzchen dann auch, aber ich bin zu einem vernünftigen Naturheilverfahren gestoßen und da bin ich wieder total auf die Beine gekommen. Die Schulmedizin konnte mir nicht helfen. Und dann bin ich konfrontiert worden, wieder mit ganz einfachen Mitteln gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und das war mit einer vernünftigen, alle Genussmittel abstellen. Ich habe geraucht, ja, nicht so viel, getrunken, wieder, ich komme aus der Winzergegend, was also die Eltern auch und Vater gemacht haben und andere Dinge auch, Kaffee und Kuchen und Süßigkeiten. Also da hat er gesagt, weg mit diesen Dingen, das war das Ungute in deinem Körper. Da hat zu wenig das Gute gefehlt, das müssen wir wieder bringen und Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und dann geht es auch gut. Und das wurde dort gelebt und behandelt auf Naturkost wichtig war ohne gespritzten und giftigen Lebensmittel. Das war schon mal Basis und Voraussetzung. Das habe ich eingehalten. Und so habe ich das über 45 Jahre, habe ich keine Krankenkasse gebraucht. Es gehört nur eins dazu, Glauben, ja klar, an Gott vertrauen, Disziplin und Charakter. Das gehört dazu, dass ich dann nicht irgendwann mal wieder abkipp und denke, ach Mensch, so ein paar Flächen Bier oder sowas wäre ja doch wieder mal schön. Nein, also da bin ich ganz konsequent geblieben.
Also was Sie ja beschreiben, ist schon, danke ich Ihnen sehr für, ist ja ein ganz wichtiges Element dessen, was man gemeinhin auch die Prävention nennt. Nicht? Also, dass man sagt, es gibt in der Tat Möglichkeiten der Gesunderhaltung oder der Gesundung, die sehr viel zu tun haben mit den Ernährungsgewohnheiten, mit den Genussmitteln, wie Sie das genannt haben. Und ich möchte Ihnen schon zustimmen, dass der verantwortliche Umgang, nicht? Der verantwortliche Umgang mit den Genussmitteln, aber auch der verantwortliche Umgang mit der Ernährung eine erste wichtige Komponente bildet für die Möglichkeit A, gesund zu werden, beziehungsweise B, gesund zu bleiben. Und Sie haben noch ein weiteres wichtiges Element genannt, das man keinesfalls zu gering schätzen darf. Sie sagen, Sie haben Gott Vertrauen, Sie haben einen tiefen Glauben. Ihn würde jeder, auch experimentell forschender Arzt oder Psychologe sagen, dass die tiefe Überzeugung, im Transzendenten getragen zu sein, dass auch die tiefe Überzeugung, das Religiöse in unserer Welt verwirklichen zu können, sehr viel zu tun hat mit der Erhaltung oder der Wiedererlangung von Gesundheit, wobei man natürlich immer auch im Auge haben muss, dass es viele Erkrankungen gibt, die neben den beiden genannten Aspekten der Prävention, aber auch der gelebten Religiosität, die neben diesen beiden genannten Aspekten eben auch eine gute klassisch-medizinische Versorgung erfordern. Aber ich finde es immer sehr spannend, und Sie haben das eben auch so ausgedrückt, dass man sich nicht alleine jetzt nur auf die medizinische Versorgung im engsten oder engeren Sinne konzentriert, sondern sagt, es gibt da auch noch eine ganze Menge andere Dinge, die ich selber beeinflussen kann. Der Lebensstil, das Engagement für andere, Verantwortung für andere oder für die Welt zu übernehmen, beziehungsweise der Glaube, sind ja auch solche Aspekte, die man in ihrer heilenden Wirkung nicht zu gering schätzen darf. Und da finde ich Ihr Beispiel sehr schön und auch sehr ermutigend.
Ja, wunderbar.
Vielen Dank, Herr Simon.
Ja, danke. So lebe ich auch heute noch. Ja, danke schön.
Ja, danke sehr, Herr Simon. Ja, Herr Simon hat uns ja eingeführt ins Thema Prävention. Sie hatten das natürlich vorhin auch schon erwähnt. Und ich möchte den Bogen schlagen zum christlichen Menschenbild, zum ethischen Standpunkt. Was bedeutet Leben in unserer Gesellschaft? Was wollen wir dafür tun? Was muss die Gesellschaft dafür tun? Aber eben auch, was kann der Einzelne tun? Und da hatten Sie gerade schon das Augenmerk gelegt, natürlich auf die Ernährung und Bewegung, also das, was jeder Einzelne tun kann. Mhm. Wie aber, Professor Kruse, kann man denn diesen Strömungen in unserer Gesellschaft weg vom christlichen Menschenbild hin, sage ich mal, nur zum funktionierenden Wesen, wie kann man dem entgegenwirken?
Ja, meine These ist ja, dass die Suche des Menschen nach Formen des Sinnerlebens, dass die Suche des Menschen nach Transzendenz, oder wie das mal Karl Rahner, der große Theologe, genannt hat, nach Chiffren der Transzendenz, dass die Suche des Menschen nach einer über unser individuelles Leben hinausgehenden Fundierung sehr, sehr intensiv ist und stark ist und lebendig. Das heißt, Sie werden vielleicht gar nicht so viele Menschen antreffen, die sagen, auf Transzendenz, das über uns hinausgehende Religiosität oder Spiritualität sind für mich keine Themen. Was wichtig ist, dass es vielfach eben doch Themen sind. Was uns besonders interessiert natürlich ist, wie kommt es, dass diese Themen bestehen, aber die christlichen Kirchen vielleicht aktuell nicht die Überzeugungskraft besitzen, um beispielsweise Kirchenaustritte zu verhindern, beziehungsweise noch mehr Menschen für diese doch wirklich sehr bemerkenswerte Erfahrung des Lebens in der Gemeinde zu gewinnen. Und ich glaube, hier steht die große Aufgabe vor der, oder die große Aufgabe ist hier angesprochen, vor der Verkündigung steht. Das heißt, auf welche Art und Weise wir Gottes Wort in die Welt bringen, wie wir uns zu Fragen der Gerechtigkeit auch im Kontext einer christlichen Anthropologie äußern, wie wir über Menschenliebe, über Solidarität, aber eben auch über solche Aspekte wie soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Armut in der Welt, aber auch in unserem Land, wie wir über solche Fragen eben im Kontext einer christlichen Anthropologie sprechen und dann natürlich auch den Mut zu haben, zu sagen, die schwere Erkrankung und vor allen Dingen dann eben auch das Sterben findet ja in der christlichen Botschaft, denken Sie beispielsweise an das Matthäusevangelium, denken Sie an das Johannesevangelium, denken Sie an die entsprechenden Vertonungen beider Evangelien durch Johann Sebastian Bach, den man ja auch gerne den fünften Evangelisten nennt. Also dass man sagt, wie werden eigentlich solche Phasen der schweren Erkrankung des Sterbens in der christlichen Botschaft formuliert, ausgedrückt, beschrieben. Und wenn man dann eben darauf hinweist, in der christlichen Botschaft erscheinen uns ja diese Phasen als etwas Natürliches in unserem Leben, als ein Teil unseres Lebens, den wir nicht einfach so übergehen dürfen oder wo wir nicht einfach sagen können, das wird eben mit einer Kapsel dann schon von selbst gelöst. Ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge, die die Kirche hineinbringen muss, vielleicht noch stärker auch in die Verkündigung hineinbringen muss, weil man darf den Einfluss der Verkündigung eben nicht unterschätzen. Und wenn das dann noch gepaart wäre, das fordern wir auch so als Altersforscher immer wieder, wenn das jetzt noch gepaart wäre mit der Botschaft der Kirchen, Menschen besitzen in allen Lebensphasen, bis in das Alter hinauf, bis in das höchste Alter hinauf. Sie besitzen Kräfte, sie besitzen Stärken und sie sollten sich fragen, nicht nur, was können sie tun, um diese für die Selbstsorge, die Selbstverantwortung fruchtbar zu machen, sondern sie auch fruchtbar zu machen für einen Einsatz, für ein Engagement in unserer Gesellschaft, also sozusagen für die Mitverantwortung. Ich glaube, dann gäbe das ein sehr überzeugendes Profil der Verkündigung. Und ich glaube, dieses Profil etwas zu stärken, zu fragen, wie wie können wir eigentlich Gottes Wort in die Welt bringen? Wie können wir Gottes Wort mit den drängenden Fragen unserer Gesellschaft heute verbinden? Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, ist eine große Herausforderung. Ich finde es aber auch eine wunderbare Chance, vor der die Kirchen stehen.
Am Anfang hatten Sie gesagt, es ging in der Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt am Main darum, auch zu sagen, Gesundheit sollte nicht unser höchstes Gut sein, sondern Gesundheit ist ein Geschenk. Und ich wollte fragen, kann man es vielleicht sogar so ausdrücken, Gesundheit ist natürlich ein hohes Gut, ganz klar. Aber es ist doch wohl das Wichtigste, dass der Mensch geliebt ist. Und so ist ja auch das Motto, gesund oder krank, von Gott geliebt. Man kann es natürlich dann auch übertragen. Der kranke Mensch oder der Mensch, der erkrankt, könnte eventuell sogar eine Lebensqualität erreichen, wenn er sich geliebt weiß. Kann man das so vielleicht so sagen?
Ja, also das unbedingt. Also ich will Ihnen da vielleicht, also da stimme ich Ihnen sehr zu, da kann ich Ihnen vielleicht mal ein Beispiel geben, dass wir in unserem Institut in der Forschung zum Thema Lebensqualität bei schwersten Erkrankungen, beispielsweise auch bei der Demenzerkrankung, gewonnen haben. Was wir herausfinden ist, wenn Menschen sich von anderen Menschen, sie nennen das geliebt, unbedingt, man könnte auch sagen angenommen, man könnte auch sagen zutiefst respektiert fühlen und dass auch dann, wenn sie körperlich oder auch wenn sie kognitiv, also was ihr Denken angeht, erheblich geschwächt sind, dann wird damit eine ganz wichtige Grundlage für die Erzeugung von Stimmigkeit, für die Erzeugung von Lebensqualität, sogar für die Erzeugung von Glück geschaffen. Also von daher ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, darzulegen, aber eben nicht nur darzulegen und zu reden, sondern es wirklich auch zu leben. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sagt, die Teilhabe eines Menschen, das heißt, egal in welchem Zustand er sich befindet, er ist Teil des öffentlichen Raums, die von Respekt, Sympathie charakterisierte Ansprache dieses Menschen, der behutsame und in dieser Behutsamkeit der liebende Umgang mit diesen Menschen, das sind für mich schon sehr, sehr, sehr wichtige Größen einer Heilung, die ja nicht nur medizinisch sehr wichtig ist, die Heilung, sondern die wir durchaus auch im Existenziellen und auch im Psychologischen und im Sozialen sehen können. Alles muss da miteinander in Harmonie sein und wenn uns das gelingt, dann können wir schon erheblich zur Lebensqualität, zur Gesundheit und zur Heilung beitragen.
Professor Kruse, wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung. Mhm. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Karis und auch Herr Professor Dr. Kruse. Ich habe eigentlich nur mal ein paar Gedanken, die ich immer wieder auch leider in der Wirklichkeit finde. Es geht darum, Lebensqualität, Glück, Gesundheit, was Sie alles angesprochen haben, auch Krankheit, Krankenkassen und liebevoller Umgang mit den Menschen. Das wäre sehr schön, diese Punkte, die Sie da genannt haben, wenn sie zugelassen werden würden von den verschiedenen Organisationen oder auch von Pfleger, Pflegerinnen, sei es in Heimen zum Beispiel und so weiter. Ich denke, dass diese Schranken und Barrieren, die da vorhanden sind, die man dann als einzelne Person überwinden muss, dann würde viel mehr den Menschen geholfen werden können. Mhm. Aber meistens ist es oft so, dass wenn man das gibt, das mit Blicken oder halt auch ich möchte es fast das Wort Neid sagen, weil andere vielleicht das nicht geben können, was man geben möchte, und das sind aber Schranken, die können nicht eingerissen werden. Mhm. Und daher hört eigentlich die christliche Nächstenliebe für mich auf.
Ja, ja. Also was Sie ja ansprechen, und das ist etwas, was mir wirklich sehr gut gefällt, dass Sie sagen, es gibt ja sozusagen noch einen Bereich der Begleitung, der weit über dem, was man gemeinhin professionell nennt, also weit über dem Professionellen liegt. Und das ist ja sozusagen dieses persönliche Begleiten, es ist ja dieses Engagement für den anderen. Und genau das ist das, was ich eben im Auge auch hatte, das ist diese Caring Community. Nicht? Ja. Wir sind mehr als nur Professionelle, wir sind auch mehr als nur die in der Familie Pflegende und Versorgende, sondern es muss sozusagen der nachbarschaftliche Aspekt hinzukommen. Sie haben da völlig recht, wenn Sie sagen, die Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen, nennen wir das mal so, oder Professionellen und den ehrenamtlich Tätigen, sie funktioniert noch nicht überall oder sie funktioniert wirklich nur in Teilen. Ich sehe das auch so. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile doch eine gewisse Sensibilität in der Bevölkerung, sicherlich beispielsweise auch sehr stark vorangetrieben durch die Hospizbewegung, dass wir eine gewisse Sensibilität in der Bevölkerung dafür haben, dass es auch der mitmenschlichen Solidarität bedarf, um ein menschenwürdiges Leben in schwerer Erkrankung, in Pflegebedürftigkeit oder Sterben sicherzustellen. Was mein Punkt ist, dass wir das viel mehr noch in die Welt bringen, da glaube ich, ist ja übrigens die Verkündigung der Kirche extrem wichtig, dass wir das noch sehr viel mehr in die Welt bringen, dass wir auch sagen, wir können durchaus Menschen die Freude an einem Ehrenamt haben, für ein anspruchsvolles Ehrenamt qualifizieren, machen wir übrigens im Institut. Und wenn wir so erste interessante Modelle eines derartigen Engagements schaffen, wenn uns das gelingt und wenn wir dieses Thema viel stärker in der Öffentlichkeit stark machen, also oder breit machen, dann habe ich so eine gewisse Hoffnung, dass wir immer weniger von diesen Barrieren antreffen, die Sie besprochen oder die Sie angesprochen haben, und dass sich auch professionelle, hauptamtlich Tätige notwendigerweise mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, wie kannst du eigentlich das Element der Begleitung in dein professionelles Tun, das heißt, wie kannst du das Element des Ehrenamtlichen in dein hauptamtliches Tun integrieren. Ich finde da Ihre skeptische, Ihre kritische Standaufnahme wichtig, aber ich sehe auch so mehr und mehr interessante Modelle, mehr und mehr interessante Projekte in unserer Gesellschaft, die genau dies versuchen und hoffe, dass wir da mehr und mehr Erfolg haben werden. Denn den müssen wir haben, weil wir können später gar nicht mehr.
Ja, heute den müssen wir auf jeden Fall haben. Und man sollte es nicht immer als Kompetenzbeschneidung sehen,
wenn
man Hilfe anbietet oder halt auch Hilfe geben möchte. Ja.
Und
ich glaube, da ist noch ein Weg, der sehr ein bisschen steinig ist, der da zu gehen ist.
Der da zu gehen ist. Große Zustimmung. Große Zustimmung.
Gut, ich bedanke mich und wünsche weiterhin Ihnen viel Erfolg, Herr Professor.
Danke Ihnen schön. Sehr
freundlich.
Wiederhören.
Dankeschön an die Hörerin. Ich danke auch Ihnen, Herr Professor Kruse, für diese interessante Einführung, sage ich mal, in das Thema Woche für das Leben. Krank oder gesund, gesund oder krank, von Gott geliebt. Wir haben ein bisschen Einblick nehmen können in unsere Gesellschaft und auch erfahren, was man verändern kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Haben Sie herzlichen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute, ja.
Mhm. Alles Gute. Weitere Informationen zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung auch als Podcast downloaden aus dem Internet unter www.horeb.org oder eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.